Der zweite Advent. Advent heisst Ankunft. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit einem weiteren Vers, der beschreibt, was für Veränderung die Ankunft von Jesus in dieser Welt, in dieser Weltgeschichte bedeutet hat. Aber auch persönlich, was sich verändert, wenn Jesus ankommt in unserem Leben drin, wenn wir uns öffnen für sein Wirken, für das Wirken Jesu an uns. Wir haben heute Morgen 2. Korinther 8, Vers 9, wo beschreibt, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus reich ist arm geworden und durch sein Kommen in die Welt, durch sein Kommen in unser persönliches Leben, ist umgekehrt. Wir werden von Armen zu Reichen. Natürlich geht es jetzt in dem Vers Ihnen nicht darum, dass man finanziell reich werden. Wenn du Christ wirst, dann hast du doppelt so viel Einkommen und dein Vermögen steigert sich von Jahr zu Jahr. Und trotzdem ist es erlaubt, jetzt geht auch in dem Eingang rein, bis der erste Punkt kommt jetzt von der Predigt, ihr könnt das vergleichen. Der 2. Korinther 8, 9 ist ja ein Vers, der jetzt über den Reichtum redet, wo wir durch Jesus haben, den nicht materiellen Reichtum, aber der Vers steht mitten in einem Text von der Geldsammlung. Also es geht eigentlich in dem ganzen Kapitel 8 und Vers 9, Kapitel 9 um eine Geldsammlung für Jerusalem. Und da mitten drin ein hoch, kann man sagen, geistlicher Text. Heisst, ganz klar von der Bibel her, das sind nicht Unterschiede. Das ist nicht das Geistliche und auf der anderen Seite das Materielle, das sind zwei Seiten, sondern das gehört zusammen. Das hat gewisse Parallelen. Und dann habe ich mich gefragt, wie fühlt man sich, wenn man arm ist und wie fühlt man sich, wenn man reich ist? Was hat das für Auswirkungen? Der Arme, also der wirklich Arme, der muss Angst haben, der muss Sorgen, wie lebe ich morgen? Habe ich morgen zu essen? Wie bringe ich meine Kinder, meine Familie durch? Und der Reiche, einfach jetzt der gesunde Reiche, der hat das ein bisschen weniger. Natürlich, der kann sich auch sorgen um dieses und jenes, aber er hat vielleicht 3-4 Monatssalär in Reserve. Und wenn dann plötzlich ein Küchengerät kaputt geht oder die Zahnarztrechnung kommt oder ein Auto abliegt, dann ist man nicht plötzlich nie mehr und weiss nicht, wie damit zahlen. Also ein Stück weit reich sein, jetzt im gesunden Mass, normalen Mass, ist eine ganz gute Sache. Ist eine entlastende Sache. In der Vorbereitung drin sind wir meinen Grosseltern in den Sinn gekommen. Sie sind schmal durch müssen. 5 Kinder. Der Grossvater war Buchbinder. Sie mussten schauen, dass es langt. Und von dort her war meinem Grossvater klar, seine Verwandten zu Brasilien, die er hatte, die kann ich nie besuchen, das ist viel zu teuer. Er hat sich als arm gesehen. Er hat nicht gewusst, dass seine Frau neben dem, dass er recht sparsam hat müssen dauern, immer etwas abzwiegen hat und am Schluss vom Leben, wo mein Vater dann ein Fünftel von dem Erb konnte geben, hat es immerhin noch 20'000 Stutz gemacht. Also es ist, die hat so nebenbei über die Jahrzehnte 100'000 zusammengespart. Damals eine recht hohe Summe. wieso dass sie da das auf einem geheimen Konto hat und mein Grossvater nichts davon gewusst hat, das ist mir nicht bekannt. Aber so sind sie nie auf Brasilien. Weil ja ehrlich, mein Grossvater im normalen Sinn reich gewesen, mehr wohlhabend, aber er hat sich als arm angeschaut und das liegt nicht drin. Könnte es sein, geistlich, dass es uns auch so geht? Wir sind eigentlich vom Geistlichen her gesehen reif, wir könnten mutige Schritte machen, über Grenzen, über gewisse Teiche über, aber weil wir uns so armselig vorkommen, machen wir nichts. Reichtum hat natürlich auch Ungesundes. Man kann es ja selber. Man braucht ja dann Gott nicht. Man ist unabhängig. Um das wird es auch heute Morgen in der Predigt gehen. Gehen wir zum ersten Gliederungspunkt drin. Da geht es jetzt darum, Jesus war reich und zu unseren Gunsten arm geworden. Was bedeutet das? Wir wollen das ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Und nehmen wir zuerst einmal ein bisschen den Zusammenhang von dem Abschnitt, eben die Geldsammlung in Jerusalem, wo der Paulus wettig die Korinther motivieren, die Geldsammlung zu einem Abschluss zu bringen. Sie haben vor einem Jahr angefangen zu sammeln, also damals. Und irgendwie, ja, man wettet eigentlich, Jerusalem ist eine Hungersnot, Jerusalem ist, dort ist das Evangelium, die Wiege vom Evangelium. Eigentlich wären das Brüder, die sollte man so unterstützen, wenn Korinth ein bisschen weiter weg ist. Sie haben angefangen zu sammeln. Irgendwo in einem Kästchen drin haben sie ein bisschen Geld gehabt. Aber das ist nie auf Jerusalem gekommen. Die Sammlung ist einfach versandet. Der gute Wille ist einfach versandet. Und der Paulus, ja, will sie motivieren, ihre Bereitwilligkeit zu der Vollendung zu bringen, die Sammlung wirklich zu Ende zu bringen. Und er braucht dazu das Beispiel von Jesus. Auch dort müsste man sagen, dort war ganz, ganz weit zurück gewesen, wo Gott seinen Willen bekundet hat, die Welt zu retten. Das war schon beim Sündenfall, wo er Adam und Eva verspricht, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Aber es sind natürlich Jahrhunderte, Jahrtausende ins Land gegangen. Oder hätte eigentlich Gott auch können, ja, das habe ich eigentlich mal wollen, früher. Aber jetzt ist so viel los in dieser Welt, dass es schon langsam in den Hintergrund gegangen wäre. Aber wir haben einen Gott, der von Anfang an hat wollen, dass wir Menschen nicht getrennt eine Ewigkeit mit ihm verbringen, und er hat das durchgezogen. Über Jahrtausende durchgezogen und Jesus in die Welt geschickt. Und er will so sagen, der Korinther bleibe dran. Er will aber noch etwas weiter sagen. Dass wir haben können reich werden, hat einer müssen arm werden. Ich will ihnen sagen, also wenn ihr nur so ein paar Groschen gebt, ohne dass ihr es merkt, von eurem 1000 Stutz, die ihr habt, einfach so ein Fünfliber, das merkt ihr gar nicht, dann sind ihr nicht arm draus geworden, das ist nicht recht geholfen. Jesus hat geholfen, indem dass er arm wird, nicht einmal irgendwie so ein Brosamen vom Himmel oben abregnen lassen hat, er ist runtergekommen. Und dem wollen wir jetzt nachspüren, wie er arm geworden ist. Ich habe recht ein bisschen umeinander gehirnet, was das eigentlich bedeutet. Und habe jetzt gemerkt, man kann es eigentlich gar nicht recht beschreiben. Man könnte jetzt zwar beschreiben, wie es arm ist auf dieser Welt und dazu mal auch schon gewesen ist, aber was er verlassen hat, wissen wir nicht recht. In der Weihnachtsgeschichte können wir eigentlich das so ein bisschen nachvollziehen. Lukas 2 von Vers 9 an. Aber auch noch ein Stück weit. Eigentlich, was es für Jesus bedeutet, können wir nicht nachvollziehen. Wir sind ja nicht im Himmel oben. Da wird beschrieben, wie die Hirten auf dem Feld sind. Und da kommt ein Engel, da kommt noch eine ganze Engelschar und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Es ist ein griechischer Begriff, der immer wieder vorkommt, Doxa. Es gibt ja die grosse Doxologie, Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit gekommen. Dort, wo Gott ist, ist Herrlichkeit. Also es ist nicht nur herrliches Wetter, das ist nicht mehr so im biblischen Sinn gebraucht, sondern dort, wo Gott ist, ist Licht. Da kommt er als Licht, da kommt auch als Feuer. Er kommt auch als Wolkensäule. Und da ist Ausstrahlung, da merkt man, das ist Gott. Und das ist nicht nur schön. Hey, die Hirten, die haben Angst gehabt. Und der Paulus, wo dem Jesus begegnet ist, seiner Herrlichkeit, ist vom Ross oben runtergefallen, hat ja, halbes Bewusstsein verloren. Da ist Herrlichkeit. Können wir uns nicht vorstellen. Und die Herrlichkeit, die göttliche Ausstrahlung hat er verloren. Kurz hat er sie auf dieser Welt wieder bekommen, wo drei von seinen Jüngern dabei gewesen sind, auf dem Berg von der Verklärung. Aber eigentlich ist er ohne so eine Spezialausstrahlung durchs Leben durch. Er hat die Herrlichkeit, er hat den Himmel und seine Herrlichkeit verlassen. Herrlichkeit bedeutet auch Ehre. Und da so heisst es dann eben dann mit dem gleichen Wort, die Engel vom Himmel, die haben Gott Ehre gegeben. Auch wieder Doxa. Herrlichkeit ist auch Ehre. Etwas Besonderes sein, ein Mittelpunkt sein, wertvoll sein, Bedeutung zu haben. Das hat Jesus im Himmel gehabt. Er war der Mittelpunkt gewesen. Aber jetzt, als er auf der Welt gekommen ist, gewisse haben sich schon umgekümmert, aber eigentlich war er nicht mehr der Mittelpunkt gewesen. Im Himmel war er der Gesuchte gewesen. Alles war auf ihn ausgerichtet gewesen, aber jetzt natürlich ist er auf die Welt gekommen, in die Krippen hinein, eben das Menschwerden, Gottes Sohn, wird Menschensohn. Jetzt war er auch gesucht gewesen. Vom Herodes war er gesucht gewesen. Aber an Störenfried, den hätte man umbringen sollen. Er ist plötzlich abhängig geworden. Der, der das Zentrum war in seiner Herrlichkeit drin, im Himmel, und alle abhängig sind von ihm, ist abhängig geworden von Menschen. So in der Krippe drin, Windeln. Hat seine Blase und seine Darmtätigkeit noch nicht können steuern, wie jedes andere Baby. Müssen gewickelt werden, umeinandertreit werden. Abhängig von Menschen. Und sein Leben in Herrlichkeit, Allgegenwart, Allwissenheit ist sehr eingeschränkt worden. Eben jetzt zuerst einmal da die ein paar Wände, Holzwände von der Futterkrippe, ganz eng eingeschränkt. Aber generell, er war nur noch ein Ort gewesen. Der hat können überall sein. Und so ist eigentlich sein Leben im Vergleich auf die Herrlichkeit völlig eingeschränkt gewesen. Er hat dann auch Menschen kennengelernt. Und wo ihm doch im Himmel so alles verbindlich, man hat sich aufeinander können verlassen, auf die Engel ist verlassen gewesen, die haben etwas gemacht, die sind da gewesen. Jetzt hat er Menschen kennengelernt, seine Jünger kennengelernt, die ihn plötzlich in Gethsemane und am Kreuz im Stich gelassen haben. Eine Herrlichkeit von der Verbindlichkeit und jetzt da die Unehrlichkeit von der Unverbindlichkeit. Er hat die Herrlichkeit gehabt, er hat die Ehre gehabt im Himmel. Und man wisset von der Verheißung her, da wird kein Leid mehr sein, da wird kein Schmerz mehr sein. Für uns Zukunft, für Jesus eben auch Vergangenheit. Er ist ein Mann der Schmerzen geworden auf dieser Welt. Er ist Menschensohn geworden, er ist Mensch geworden. Und das heisst doch, wie wir alle, er ist geboren worden, um zu sterben. Er hat den Tod vor sich gehabt. Also da spüren wir noch so ein bisschen skizziert, wie es eben wir Menschen noch können, was es für Jesus bedeutet hat. Die Entschlossenheit, der Reichtum, die Herrlichkeit, die Ehrenposition im Himmel zu verlassen, uns zu lieb. Uns zu lieb. Mir und dir zu lieb. Damit wir aus unserer Armut reich werden, hat er das da. Uns zu lieb. Man spürt, und das wird jetzt auch der nächste Punkt uns beschäftigen, man braucht es, dass das in unser Herz hineingeht. Uns zu lieb ist Jesus arm geworden, damit wir reich sein können. Zweiter Punkt, wir sind arm und werden reich durch ihn. Wir werden vier Verse uns anschauen, wo es um den Reichtum geht, und je eine halbe Minute Stille machen, einfach, dass es auf uns wirkt. Aber eigentlich, der Reichtum können wir tagtäglich immer beim Bibellesen oder überall entdecken. Heute Morgen habe ich, bevor ich nochmal Predigt memoriert habe, oder meditiert habe, muss man Ihnen sagen, eine Strophe gelesen von Paul Gerhardt, ein Monatslied ist ja von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen? Er hat auch ein Lied geschrieben, gib dich zufrieden. Die vierte Strophe geht es darum, dass wir zu klagen haben, aber Gott sieht es und weiss es. Das ist mir bewusst worden, ich habe einen reichen Gott. Er nimmt mir nicht jede Schwierigkeit, aber er versteht mich, er fühlt sich in mich inne. Ich habe einen empathischen Gott. Und nicht alle Gottheiten auf dieser Welt, die verehrt werden, sind empathisch. Und dort steht, ja, einfach, das ist für mich Trost geworden, steht auch dort drin, dass wir unser Herz immer ausschütten können, so wie wir sind, ungefiltert. Das können wir auch nicht jedem Mensch, dass er nachvollziehen kann und uns nicht verurteilt. Gehen wir also jetzt zum ersten Vers, den wir auf uns wirken lassen wollen. Epheser 8, Entschuldigung, 1, 18 und 19. Der Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Er öffne euch die Augen des Herzens. Wir brauchen geöffnete Augen des Herzens. Wir können die Vers lesen und verstehen, was sie auf Deutsch heissen. Aber wir brauchen nicht nur einen geöffneten Verstand, sondern ein geöffnetes Herz. Und das kann nur er. Und das ist ein Gebetsanliegen. Er öffne unsere Augen, damit wir sehen, wie reich wir sind. Mein Grossvater hat sich anders verhalten, wenn er gewusst hat, wie reich er ist. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Hoffnung ist eine aus dem Vers. Hoffnung schon in dieser Welt. Hoffnung heisst doch, da geht es um Zukunft und die Zukunft könnte besser werden. Die könnte sich verändern. Man könnte Hoffnung haben durch Jesus in gewissen Situationen in unserem Leben drin oder im Leben von anderen. Das muss nicht so bleiben. Das kann anders werden. Und Hoffnung für die Welt und die ganze Zukunft, das muss nicht so bleiben, das muss nicht einfach so bergab gehen, das kann ganz anders werden. Da ist die Hoffnung auf eine neue Welt und einen neuen Himmel. In unserer Gemeinsvision haben wir einen Vers über Hoffnung. Eine Gemeinde, die Gottes Reich baut und so Hoffnung in hoffnungslose Situationen bringt. Doch ein Reichtum. Nicht resigniert und abgelöst müssen zu leben, sondern voll Hoffnung. Dann geht es weiter. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ein Erbe. Wenn ich so ein bisschen durchs Haus durchlaufe, wo wir drin wohnen, kommt es mir immer wieder in den Sinn, das ist ein Erbe. Das habe ich mir nicht erspart. Ich darf da drin wohnen, weil das Geld ist von meinen verstorbenen Eltern. Und um das geht es genau, um das Erbe. Nicht, dass jetzt Gott gestorben wäre und uns etwas hinterlassen hätte, aber das, was uns geschenkt ist, jetzt und in Zukunft, das haben wir nicht erarbeitet. Das ist ein Erbe, ist einfach Geschenk. Und eigentlich ist es ja ein Eigentum vom Vater und der Mutter, oder jetzt geistlich gesprochen, es ist eigentlich das Eigentum, das Erbe vom Vater im Himmel. Aber wir sind Erben. Wir sind Kind von ihm. Söhne und Töchter. Und darum können wir über das verfügen. Und haben das ausgeschenkt. Und mit was für einer überwältigenden, grossen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Kraft. Überwältigend. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es gibt Schwachheit, aber immer wieder Kraft dazu. Das ist der Reichtum. Es gibt aber auch nicht nur Kraft ohne Schwachheit. Aber da ist die Power dahinter. Lassen wir das einfach während einer halben Minute den Bibelvers auf uns wirken. Zweite Bibelvers, wo man spürt, unser Leben ist durch Jesus reich gemacht, ist Epheser 1, Vers 7. Reichtum seiner Gnade. Da kommt er Ihnen vor, dass Jesus Blut für uns vergossen hat und wir sind dadurch erlöst. Erlöst, frei. Wie Sklaven aus einer Knechtschaft raus. Aus der Macht der Finsternis. Aus dem breiten Weg, wie der Strom läuft. Wie es uns einfach vorzieht. Wir sind rausgerettet, erlöst. Ist doch Reichtum. Nicht einfach müssen mitzutreiben. Nicht einfach nur müssen zu sehen, das ist zwar falsch, aber wir können uns gar nicht wehren. Und durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Man hat schon letzten Sonntag, wo es um Sünde und Gerechtigkeit gegangen ist, einfach gesehen, was der Reichtum bedeutet. Wir kennen Menschen, die uns vorhalten, du hast dann mal vor 10 Jahren. Oder da und da hast du mich enttäuscht und verletzt und jetzt ziehe ich mich zurück. Mit dir kann man ja nicht zusammenleben. Ist doch keine Vergebung. Aber bei Gott haben wir Vergebung. Er stößt uns nicht zurück, auch wenn wir mal daneben sind. Er dreht uns nicht nach. Der grosse Reichtum. Gnade heisst, geliebt sein, so wie ich bin. Oh, Fehler schon genau gesehen. Das sieht Gott sogar besser wie mir. Und trotzdem uns lieb zu haben. Auch wieder eine halbe Minute. Einfach vor dem Vers stehen bleiben. Vielleicht mit der Sehnsucht. Öffne mir Gott die Augen, dass ich den Reichtum in deiner Gnade erkennen kann. bei der dritten Stelle in Kolosser 1,27 geht es um den Reichtum von einem Geheimnis. Geheimnis bedeutet in der Bibel nicht, dass es nicht weiterverzählt werden darf, sondern Geheimnis bedeutet, dass es etwas Geheimnisvolles ist. Wo wir zwar irgendwie können erfassen, erkennen, aber gleich nicht recht erklären. Und das Geheimnis, wie es der Paulus beschreibt, heisst Christus in euch. Das ist Reichtum. Christus in mir. Christus im glaubenden Mensch. Jesus ist über uns. Er thront im Himmel, also verstandene, gen Himmel gefahren. Er ist Herr. Er ist über uns. Er ist unter uns. Er sagt, er sei das Fundament der Gemeinde. Das Fundament von meinem Leben, der Fels, wo ich draufstehe. Jesus ist neben mir. Der gute Hirte, der mich begleitet als Schaf, sein Stecken und Stab, der tröstet mich. Und er ist in mir. Eine geheimnisvolle Vorstellung. Nicht nur deine Seele wohnt in deinem Körper, sondern Jesus auch. Der Heilige Geist, wie denn die schon zusammenpassen, der so Heilige Geist wohnt in uns, Jesus. Alles, die drei Einigkeit können wir uns nicht vorstellen. Aber ist das nicht ein Reichtum? Du hast einen Gott, der nicht nur neben dir ist oder ein bisschen mehr in Distanz, ein bisschen weiter oben. Oder der ist mitten drin. Eine so eine tiefe, tiefe Einheit. Gott, öffne uns die Augen des Herzens, dass wir einfach das, in das Herz hineinkommen, das Geheimnis Christus in mir. Wieder ein Augenblick von der Stille. Die vierte Stelle steht in 1. Korinther 1, 4 und 5. Es sind ja einfach so ein bisschen Stellen, wo Reichtum vorkommen, aber es ist natürlich, das ist ja einfach, es ist viel, viel mehr. Man könnte durch den Tag durchleben und erkennen, wo wir wirklich reich sind. Aber da in dieser Stelle sieht der Paulus Korinther in all den Makel von dieser Gemeinde. Sie sind eine Gemeinde, die reich sind, weil sie Gottes Wort haben und Erkenntnis. Gottes Wort zu haben. So ein dickes Buch, wo man immer wieder neue Schätze heben können, das ist reich. Wir haben einen Gott, der kommuniziert. Wir haben nicht einen Gott, wo man muss philosophieren, ob es ihn gäbe oder nicht gäbe, oder wie er auch sagt, ob er ein bisschen so oder so. Der zeigt sich. Er ist interessiert, mit uns in Kontakt zu kommen. Und er ist nicht nur ein Gott vom Wort, sondern Erkenntnis. Und Erkenntnis ist mehr. Mehr als Verstehen. Ja, man könnte auch Theologe sein und alles biblische Wissen, aber das kommt nicht zum Erkennen. Eben ins Herz hinein. Also wir haben das Wort, das kann ins Herz hineingehen. wo im Vergleich, im Gleichnis vom Sämann, das ist wie einzelne Worte, wie einzelne Samen, wo in die Erde dringt, innen dringt und Frucht bringt. Ist doch ein Reichtum. Ein Wort zu haben, das zum Erkennen wird. Lebensverändernd, lebensspendend. Auch da wieder ein Augenblick von der Stille. Wir haben probiert zu skizzieren, was es für Jesus hätte bedeuten können, von reich zu arm zu werden. Wir haben auch probiert aufzuzeigen, wie viel Schätze man noch heben könnte, wenn wir verstehen würden, was unser Reichtum durch Jesus bedeutet. Und als drittes wollen wir zwei Stellen noch anschauen. Wie leben wir mit dem? Wie kann sich der Reichtum in uns hinein entfalten? Da steht in Matthäus 5, Vers 3 als 1: Glückselig zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig die Armen. Ist natürlich jetzt ein bisschen eine Provokation für uns, wenn wir jetzt auch an die materielle Armut denken, glückselig. Da wird jetzt unsere Haltung beschrieben, eben eine ganz andere Haltung. Wir dürfen glücklich sein, wenn wir arm sind. Weil Reichtum im falschen Sinn heisst, ich kann's. Ich habe die Kraft selber. Ich habe die Hoffnung selber. Ich habe alles selber. Aber wir sollen arm sein. Wir können es nicht. Und der Reichtum vor Gott heisst nicht, er gibt es einmal und jetzt habe ich's. Also ich bin mal bei Jesus vorbeigegangen, sozusagen, oder? Haben wir das Gela und jetzt den Rest vom Leben kann ich so ohne Jesus. Nein, der Reichtum ist immer gekoppelt an Jesus. Aber jetzt ist das Wort im Griechischen ein ganz interessantes Wort. Das heisst nicht nur arm sein, sondern betteln. Weil die Armen einfach müssen betteln. Also Bettler sein vor Gott. Leere Hände haben vor Gott. Es wird verschieden übersetzt. Kennen das vielleicht gewisse auch, die schon andere Bibelübersetzungen gelesen haben. Heisst arm im Geist. Nicht eine treffende Übersetzung, weil der Heilige Geist macht uns reich. Es wäre besser zu übersetzen, arm durch den Geist. Der Heilige Geist, wenn er an uns wirkt, dann merkt, wie arm wir sind. Und das ist ja auch das Zentrale bei der Umkehr, der Bekehrung zu Jesus. Dass wir überhaupt in den Reichtum kommen. Dass Menschen erkennen, ich habe das Himmelreich, was da geht. Also das Reich, das zum Himmel gehört. Das Reich, das in den Himmel führt. Das kann ich mir auch gar nicht verdienen. Das geht ja jetzt nicht darum, habe ich jetzt genug Gutes oder genug Schlechtes. Nur schon eine Sünde ist daneben und die Türen ist zu. Aber eben, es ist ja da Gnade in dem ganzen Reichtum. Arm, reich, reich, arm werden. Da geht es um Gnade, sagt schon der Paulus in 2. Korinther 8. Also, arm werden bei einer Umkehr heisst, ich kann mir das Heil nicht erarbeiten, das ewige Leben. Ich brauche die Gnade, ich brauche die Vergebung. Ich brauche es eben, dass Jesus wegen mir arm geworden ist. Aber so kann sich der Reichtum entfalten in unserem Leben drin, indem man bettelt. Bittet, bettelt bei Jesus. Und wisst, wir haben leere Hände, aber die leeren Hände werden gefüllt. Und das Zweite im Umgang mit dem Reichtum ist Hebräer 11, 25 und 26 ein Rückblick vom Schreiber vom Hebräerbrief auf Mose. Viele unter uns kennen ja die Geschichte, das Volk Israel versklavt in Ägypten, der Mose erzogen am Hof vom Pharao, schönes Leben, sehr luxuriös gebildet. Und er geht jetzt nun als Befreier oder als Führer, als Leiter von seinem Volk, mit seinem Volk auf die Wüstenwanderung. Er lässt das zurück, der irdische Reichtum, nimmt die Schmach Christi auf sich. Er ist dann nicht mehr so angesehen. Man könnte sagen, er ist eine grosse Person als Leiter. Aber sie haben ihn fast steinigen und überall war er geschult, wenn sie eben in der Wüste sind, wie sie in der Wüste sind. Obwohl er ja nichts verbrochen hat deswegen. Aber es will zeigen, wir sind immer wieder in dieser Entscheidung, was ist uns wichtiger. Vielleicht müssen wir auch irdisch gewisse Sachen zurücklassen. Es gibt solche, die nur noch 80% arbeiten und 20% für die Gemeinde arbeiten. Das gibt es im Reich Gottes. Einfach arm werden, weil der andere Reichtum so viel, viel grösser ist. Dann werde ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Reichtum, wo du uns gegeben hast, für deine Liebe. Es hat dich etwas gekostet. Aber öffne du uns die Augen. Es ist, also wenn man das Bankkonto, dann haben wir Zahlen. Wenn wir unsere Wohnung oder unser Haus anschauen, dann haben wir etwas Fassbares. Das ist unser Besitz, das ist unser Reichtum. Schenk das. Die Gewissheit in uns innen ist, wir sind reich. Reich an Kraft, reich an Hoffnung, reich an Liebe. Und darum können wir weitergehen. Darum können wir etwas wagen, weil du auf unserer Seite bist, in uns innen. Und wir bitten dich für all die Menschen da in diesem Raum innen, die vielleicht noch denken, nein, so arm bin ich nicht. Ich habe noch viel Gutes da. Darum bin ich doch sicher reich und kann einiges Gott vorweisen, wenn ich vor ihm stehe. Zeigt uns allen, dass wir dich brauchen. Amen.